Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Aus dem Matthäusevangelium, aus der Bergpredigt, Kapitel 6, 4 Verse. Hütet euch, eure Frömmigkeit oder wörtlich eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her ausposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Eigentlich scheint solch ein Abschnitt nicht mehr in unsere Zeit zu passen, oder? Tu Gutes und rede drüber, heißt es. Wie sollen die anderen sonst erfahren, was wir Gutes tun? Und bei Weihnachten oder bei irgendwelchen Flut- oder Naturkatastrophen, bei irgendetwas gibt es so Spendengalas. Und hier, da haben sie irgendwo knapp 14 Millionen zusammengelegt. Warum? Weil öffentlich gesagt wird, der hat 1.000 Euro gegeben und der 10.000. Auf jeder Parkbank ist ein Schild, gestiftet von dieser oder jener Bank oder sonstigen Vereinen. Kulturdenkmäler haben Hinweisschilder, wer da alles dazu gespendet hat. Da scheint es doch nicht mehr dazu zu passen, dass man sagt, ja, wenn man das so macht, dass man es so nicht bekannt gibt, dann kommt weniger zusammen. Selbst in Gottesdiensten habe ich schon gehört, dass Gemeinden sagen, wenn das Geld am Ausgang eingesammelt wird, ist weniger in der Kollekte, als wenn man so das Körbchen oder durch die Reihen gibt. Also ist genauso, oder? Also haken wir doch den Abschnitt ab, den Jesus hier sagt, oder? Und sagen, ja, man muss doch öffentlich reden. Oder sonst kommt ja nichts zusammen. Wenn Jesus sagt, wenn du gibst, dann gib es nicht öffentlich, was heißt das dann? Vielleicht hilft es mal zu schauen, wovon spricht Jesus hier eigentlich? Nun, er spricht nicht davon, wie man eine erfolgreiche Sammelaktion plant. Und ich möchte das gleich mal so ein bisschen relativieren. Wenn wir sagen würden, ja gut, wer unbedingt was geben will für Flutopfer im Ahrtal, der kann das ja tun und wird auch irgendeine Bankverbindung finden, dann wird wahrscheinlich deutlich weniger Hilfe zusammenkommen, als wenn man das irgendwo groß verkündet und sagt, der hat jetzt 10.000 und der 20.000 gegeben. Also vom Ergebnis, was für die Leute zusammenkommt, denen geholfen wird, ist der Unterschied schon enorm. Aber davon spricht Jesus hier eigentlich nicht. Jesus spricht hier nicht davon, wie man erfolgreiche Spenden- und Sammelaktionen plant, sondern er spricht hier davon, wenn du einen Bedürftigen unterstützt. Und da merken wir schon, das ist ja was anderes, ne? Wenn einer irgendwo öffentlich verkündet, ich habe für Brot für die Welt 1 Million gestiftet, dann sagt man ja schön für ihn, ja, und für Brot für die Welt auch. Aber wenn jemand einem sagt, öffentlich so in der Gemeinde, du armer Schlucker, du hast nichts, dir gebe ich mal 1.000 Euro, dann ist das ja nicht nur irgendwo eine Wohltat, oder? Es ist ja auch ein Bloßstellen des Bedürftigen. Es ist ein Abhängigmachen. Der muss mir ja jetzt dankbar sein, weil ich ihm das gegeben habe. Und da wird dann unter der Hand durch dieses öffentliche Geben und Spenden, wird dann auch leicht die Gabe unter der Hand zur Machtausübung. Denn derjenige muss mir ja jetzt dankbar sein. Also davon spricht Jesus hier und sagt, wenn du einem Menschen etwas gibst, dann mach das nicht, indem du dann dich groß und den anderen klein machst. Wenn wir aber den Zusammenhang betrachten, in dem überhaupt dieser kurze Abschnitt steht, dann wird deutlich, dass es Jesus um noch mehr geht. Es geht ihm eigentlich darum, was treibt uns eigentlich an? Und das wird deutlich, wenn man so ein bisschen den Zusammenhang betrachtet. Der Vers 1 in Matthäus 6 macht es deutlich: Hütet euch, eure Gerechtigkeit, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Das ist gewissermaßen die Überschrift. Und dann gebraucht Jesus drei Beispiele, die im Übrigen auch so die Kernthemen der jüdischen Frömmigkeit zu jener Zeit waren. Das eine ist das Geben. Geben für Bedürftige. Und da ist nicht die Tempelsteuer gemeint, sondern das, was Leute gegeben haben zu Armenspeisung oder zur Unterstützung Notleidender. Da sagt Jesus: Wenn du den Armen etwas gibst, lass es nicht ausposaunen. Dann in Vers 5: Wenn ihr betet, dann macht es nicht an der Straßenecke oder ganz vorne, wo euch alle sehen. Schau mal, wie schön der betet. Und dann nimmt Jesus das Gleiche nochmal auf mit dem dritten Beispiel und sagt: Und wenn ihr fastet, wenn ihr auf etwas verzichtet, dann soll man euch das auch nicht von Weitem schon ansehen. Oh, er fastet gerade. Sondern das ist die Überschrift, dass Jesus sagt: Wenn ihr etwas tut und was ihr tut, dann tut das nicht um des Effektes willen, den es bei anderen hat. Macht aus eurer Nachfolge kein Schauspiel. Macht nicht ein Theaterstück daraus, wo euch die Leute bewundern und wo ihr euch manchmal auf Kosten anderer herausstellt. Was ist nun gefährlich daran, an dieser demonstrativen Frömmigkeit? Warum warnt Jesus davor und sagt: Mach es nicht so? Ich glaube, einige Beobachtungen finden wir hier in dem, was Jesus sagt. Demonstrativ seine Frömmigkeit üben, zum Beispiel beim Geben, aber auch bei anderen Dingen, das verleitet zur Oberflächlichkeit. Es verleitet dazu, dass man irgendwo die Fassade wichtiger nimmt als das Fundament. Ja, wenn man also bei einem Haus anfängt zu renovieren und sagt: Wir machen die Fassade schön neu, streichen alles toll und ist alles super toll, aber wir haben vergessen, dass da drin die tragenden Balken nichts mehr taugen, dann nützt das schönste Fassade nichts, wenn dahinter das Fundament und das, die tragenden Balken morsch sind. Und wenn wir bei unserem Christsein mehr auf das Äußere achten, wie kommt es an, wie wirkt es auf andere, dann ist vielleicht dahinter schon manches morsch und wir merken es nicht, wir übertünchen es. Eine Fassade wichtiger zu nehmen als das tragende Fundament, demonstrative Frömmigkeit verleitet zur Oberflächlichkeit. Hüten wir uns davor, dass unser Christsein nicht nur darin besteht, dass wir in der Gemeinde oder anderswo einen guten Eindruck hinterlassen. Und manchmal denken, wie gut, dass dahinter, hinter diese Fassade keiner schauen kann. Deswegen warnt Jesus davor und sagt: Hütet euch davor. Aber nicht nur die Oberflächlichkeit droht, sondern sogar die Heuchelei. Unsere Mitmenschen sind ja nicht dumm. Irgendwann durchschauen sie uns und sagen: Das ist doch alles bloß gespielt. Er tut zwar einer immer so zuversichtlich, aber im Grunde hat er doch genauso viel Angst. Er tut zwar gern in der Öffentlichkeit, aber es ist nicht echt. Wir haben ja seit ein paar Jahren immer wieder das Problem in der Öffentlichkeit, dass die Glaubwürdigkeit von uns Christen leider nicht ganz zu Unrecht in Frage gestellt wird. Wenn dann wir als christliche Gemeinden in dieser Welt nach außen hin als ein Ort der Sicherheit dastehen, wo wir sagen, da können wir uns wirklich mal ehrlich geben, wie wir sind, da können wir geborgen sein, da können wir sicher sein, und dann taucht wieder der nächste Missbrauchsskandal auf. Oder wenn es um andere Dinge geht, wenn Jesus hier von Finanzen, von Geben spricht, dann ist es natürlich auch kolossal kontraproduktiv, wenn christliche Gemeinden oder Werke dadurch auffallen sollten, dass sie irgendwo auf diesem Gebiet etwas mogeln. Jesus sagt: Passt auf, diese demonstrative Frömmigkeit verleitet zur Heuchelei. Wir haben in der Apostelgeschichte ein sehr drastisches Beispiel in Kapitel 5, wo da sehr drastische Folgen auch eintreten bei diesem Ehepaar Ananias und Sapphira, die sagen, lass uns doch das genauso machen wie Barnabas. Aber wir tun halt so, als würden wir es machen wie Barnabas. Also Heuchelei ist gefährlich. Und noch ein weiterer Grund, demonstrativ auf den äußeren Anschein zu achten, etwas darzustellen, verschiebt eigentlich den Bezugspunkt auf uns selbst. Nicht nur, wie vorhin ein Beispiel genannt, dass wir manchmal in der Gefahr stehen, dabei den anderen klein zu machen, je größer wir rauskommen. Aber wovon lebt eigentlich unsere Nachfolge? Dass wir ein gutes Gefühl haben? Sicher, das ist so. Das hat Gott auch so eingerichtet und das ist ja gar nicht so verkehrt. Wenn ich jemand anders etwas Gutes tue und der ist dankbar und froh, dann fühle ich mich selber auch besser. Ist ganz gut. Wäre schlimm, wenn es anders wäre, oder? Und trotzdem sagt Jesus, pass auf, das ist gefährlich. Dein Glaube lebt nicht davon, dass du dich gut fühlst. Und irgendwann lauert da nämlich an dem Punkt die Gesetzlichkeit, dass ich dann die Werkgerechtigkeit einübe und sage, je mehr ich Gutes tue, desto besser fühle ich mich. Und diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, anderen Gutes zu tun, die fühlen sich gefälligst schlecht. Es verlagert sich der Schwerpunkt, der Bezugspunkt. Und irgendwann verschiebt sich der Bezugspunkt auch, was verschafft mir Ansehen bei anderen? Wie stehen wir als Gemeinde gut da? Ja, in unserer Zeit, wo wir wissen, dass Öffentlichkeitsarbeit wichtig ist, ist es manchmal verlockend. Es ist schon manchmal fast zum Lachen, wenn es nicht so ernst wäre, wenn man manches Mal irgendwo Gemeinden kennt und ihren Internetauftritt vergleicht. Ja? Wenn eine Gemeinde dann sagt, wir sind eine behindertenfreundliche Gemeinde und wenn man die Gemeinde kennt, weiß man, das ist der Neigungswinkel der Rampe für die Rollstuhlfahrer. Und der Rollatorfahrer sagt, wenn du mir da nicht hilfst, dann haut's mich hin. Wenn man sagt, ja, wir sind sehr familienfreundlich, aber Kinderprogramm gab es seit 2 Monaten nicht mehr. Also manchmal ist da auch die Frage, was verschafft mir Ansehen bei anderen? Und Jesus sagt, das ist das Gefährliche dabei. Es ist ein Unterschied, ich kann das Gleiche tun, aber aus ganz unterschiedlichen Motiven heraus. Jesus sagt nicht, lass es sein, sondern er sagt, achte darauf, aus welchen Gründen du das tust und was du dir davon erhoffst. Ich nehme mal so unverfängliche Beispiele. Ja? Man kann Medizin studieren und kann jahrelang sich hinsetzen und büffeln und so lernen, weil man die Motivation hat, ich möchte anderen Menschen helfen. Ich kann aber auch Medizin studieren, weil ich sage, Arzt ist ein angesehener Beruf und man verdient nicht schlecht dabei. Vielleicht ist das Ergebnis das gleiche, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Ich kann mich in der Politik engagieren. Vielleicht, weil ich anderen Menschen helfen will. Oder ich kann sagen, das ist der schnellste Weg, Karriere zu machen und bekannt zu werden. Vielleicht äußerlich das Gleiche. Und Jesus sagt, pass aber auf, was dich antreibt. Pass auf, was dich bewegt. Achte darauf, dass es das ist, was Gott in dich hineinlegt und was Gott dir aufs Herz legt. Deshalb, sagt Jesus, ist diese demonstrative Frömmigkeit so gefährlich. Und wenn Jesus diese Beispiele damals so nennt, mit dem Geben und dem Beten und dem Fasten und sagt, pass auf, dass eure ganze Gottesbeziehung nicht zu einem Schauspiel verkommt, weil es euch selber schadet und weil es euch bei anderen die Glaubwürdigkeit nimmt. Nun endet Jesus ja nicht damit und sagt, jetzt habe ich euch mal wieder die Leviten gelesen, sondern Jesus endet ja positiv. Er bewertet, er sagt uns ja, worauf es ankommt und sagt uns, Gott bewertet mich. Die gesunde Haltung ist die, dass er sagt, wenn du gibst, dann tu das mit frohem Herzen, im Vertrauen darauf, dass Gott es sieht. Es kommt doch gar nicht darauf an, dass du bei anderen gut wegkommst. Es kommt doch darauf an, wie Gott dich anschaut. Gott bewertet uns. Was sind wir bei Gott wert? Ist der, der mehr tun kann, mehr Zeit investieren kann, mehr Geld hat, ist der bei Gott mehr wert? Woran misst sich unser Wert? Mit dem, was wir können oder an dem, was Gott bereit war, für uns zu zahlen. Was für einen Preis hat Gott gezahlt? Für sie und für mich. Seinen einzigen Sohn. Das bemisst den Wert. Das ist der Wert, den Gott unserem Leben beimisst. Und Gott hat schon lange gewertet. Er hat gesagt, das bist du mir wert. Ganz egal, was du tust, das ändert nichts daran, wie viel du mir wert bist. Gott bewertet mich, wenn Jesus hier deutlich macht, er sagt, er wird das letzte Urteil sprechen. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dich dafür belohnen. Der wird das bewerten, was du tust. Es gibt ja manches, was wir tun. Und vielleicht so insgeheim, hoffentlich sieht es jetzt einer, ne, damit ich hinterher gelobt werde. Das ist gar nicht wichtig. Gar nicht wichtig, dass irgendeiner mitkriegt, was ich tue, weil Gott es mitbekommt. Und wenn du ganz im Verborgenen und einen Menschen dich kümmerst, und dann vier Jahre lang, irgendwo Stunden des Tages jeden Fall damit verwendest und keiner sagt dir jemals Dankeschön und du kriegst niemals das Bundesverdienstkreuz dafür, denkst du, dass Gott das vergessen hat? Denkst du, dass es ihn nicht interessiert? Nein, er bewertet es, er weiß das und er sieht das. Und weil Gott uns bewertet, deswegen gibt er uns auch heute schon das Feedback. Er wartet nicht darauf, dass eines Tages wird alles rauskommen. Das gibt es so in anderen Religionen, so nach dem Motto, Gott lässt dich bis zum letzten Minute im Unklaren darüber und dann wird im jüngsten Gericht der große Überraschung sein, sondern er gibt uns auch heute schon Rückmeldung darüber. Zum Beispiel durch solche Abschnitte, die Jesus in der Bergpredigt hier hat, dass er sagt, das ist nicht das, worauf es ankommt. Was die Leute von dir halten. Es ist nicht das, worauf es ankommt, wie andere dich sehen oder wie du in den Augen anderer dastehst. Entscheidend ist, dass du das erkennst, wie Gott dich gebrauchen will. Gott ist der, der uns die Aufmerksamkeit gibt für das Gute, das wir in seinem Namen tun können. Er ist der, der uns aufmerksam macht, der uns drauf stößt. Er ist der, der es nicht übersieht. Und er ist der, der uns heute schon aufmerksam macht, wenn unsere Motive sich verschieben von dem, was er will, auf das, was uns gefällt. Jesus rückt uns den Blick zurecht. Er sagt, lasst euch nicht dazu verleiten, euer Leben aufgrund von dem zu führen, was ihr wahrnehmt oder wie andere euch wahrnehmen, sondern führt euer Leben in dieser Verantwortung vor Gott. Weil er gerecht und gut richtet, weil er barmherzig ist und weil er alles Interesse hat, dass wir zu dem Ziel kommen, das er für uns hat. Amen.